für immer erfrischt. Es ist März. Seit Wochen ist es draußen nur trübe. An ein paar Stellen liegt noch Schnee, der ist matschig, der ist ekelhaft dreckig. Die Wiesen liegen da, als wären sie für immer tot. Wo man hinschaut, sieht es dreckig und grau aus. So grau und trübe wie das Wetter fühlt sich in diesen Tagen für viele Menschen auch das Leben an. Kennt ihr das? Solche Tage und Wochen? Dann aber kommt der erste richtige Frühlingstag. Die Sonne entfaltet mit einem Schlag ihre volle Kraft. Ihre Strahlen sind so hell und wärmen dein Gesicht so wunderbar. Der dreckige Schnee ist mit einem Schlag weg. Die Wiesen werden grün, die ersten Blumen fangen an zu blühen, die Singvögel stimmen ein wunderschönes Konzert an und alles riecht und schmeckt förmlich nach Leben. Wow, das ist Leben. Ich genieße Frühling und vermutlich bin ich deshalb am 22.03. geboren, weil ich vorher noch nicht kommen wollte. Aber wir wissen alle, es wird eben nicht 3 Monate lang Frühling bleiben. Es gibt auch wieder Regen, dunkle Tage, Schmuddelwetter. Dieses Wissen kann einen den schönsten Frühlingstag vermiesen. Vor allem, wenn es schon angekündigt wird. Heute ein Frühlingstag und dann wieder die ganze Woche Regen. Na dann Glückwunsch. Wie wäre es doch schön, wenn wir immer Frühling hätten, immer jung, immer gesund, immer voller Energie wären, immer voller Mut, Lebenslust und Freude wären. Mancher sagt, wir brauchen auch das andere. Ja, kenne ich. Wir brauchen schlechte Tage, damit wir die guten Tage schätzen. Wir brauchen Schmerzen, damit wir dankbar sind, wenn es uns gut geht. Wir brauchen Streit, damit wir den Frieden genießen. Wir brauchen Schmuddelwetter, damit wir die Sonne genießen. Mag sein, dass wir diese Dinge mal für eine gewisse Zeit brauchen, damit wir dankbar sind. Aber eigentlich könnte ich darauf völlig verzichten. Und ich will euch etwas sagen. Genau das ist meine Hoffnung. Vielleicht denkt jetzt mancher von euch, ja, träum du mal weiter. Ich meine das ganz ernst. Ich träume nicht nur davon. Ich bin mir ganz sicher, dass es einmal genau so kommen wird. Diese Hoffnung ist für mich ein festes, ein ganz sicheres Ziel. Auf diese Hoffnung will ich mein Leben ausrichten. Und übrigens, das habe nicht ich mir ausgedacht. Das hat Gott mir und dir versprochen. Ich lese dazu den Text zu der diesjährigen Jahreslosung. Er steht in Offenbarung 21. Ich möchte aber schon bei Vers 1 beginnen. Wir lesen bis Vers 8. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für den Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angststreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Darauf sagte der, der auf dem Thron saß: Seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir: Schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Dann sagte er zu mir: Nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst vom Wasser zu trinken geben, was aus der Quelle des Lebens fließt. Das alles wird das Erbe dessen sein, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht. Und ich werde sein Gott sein. Und er wird mein Sohn sein. Schlimm jedoch wird es denen ergehen, die sich feige zurückziehen und den Glauben verraten, deren Leben nicht dem entspricht, was Gott möchte, die andere umbringen, sich sexueller Ausschweifung hingeben, okkulte Praktiken ausüben oder Götzen anbeten. Auf sie und auf alle, die es mit der Lüge halten, wartet der See aus Feuer und brennendem Schwefel. Und das bedeutet, auf sie wartet der zweite Tod. Ein erster Gedanke: alles neu. Ich hatte bisher in meinem Leben immer nur gebrauchte Autos. Manchmal waren es ganz schöne Autos, aber immer schon hatten sie die eine oder andere Macken. Und Macken gehören wohl zum Leben. Wisst ihr, als ich vor etwas über 25 Jahren hier in den Aischgrund gekommen bin, stellt euch vor, da war ich, aber ihr auch, alle ein Vierteljahrhundert jünger. Aber jeder von euch hatte damals schon die ein oder andere Macke. Und ein paar sind zumindest bei mir noch dazugekommen. Bei dir auch? So. Und jetzt steht in diesem Abschnitt in Vers 5, daraufhin sagt der, der auf dem Thron saß, seht, ich mach alles neu. Was ist das für eine unglaubliche Aussicht? Neu meint hier nicht aufgefrischt, so ein bisschen poliert, so etwas rund erneuert. Neu meint komplett nagelneu. Keine Macke, kein Makel, kein Kratzer, kein Flecken. Nagelneu. Und dieses Neu hat göttliche Qualität. Es ist unglaublich schön, liebenswert, himmlisch perfekt. Und das nicht nur für eine gewisse Zeit, einmal für ein paar Wochen oder ein paar Monate, so wenn du ein nagelneues Auto hast, aber nach ein paar Monaten sind dann doch wieder die ersten Macken dran. Nein, es ist, wie sich die Band Alphaville in den 80er Jahren gewünscht hat, forever young. Für immer neu. Das bleibt. Für immer Sonne. Frühling, für immer Lebenslust, für immer gesund, glücklich, zufrieden, für immer genug von all dem Guten, für immer in Harmonie mit deinen Mitmenschen, für immer in ungetrübter Liebe und Nähe zu Gott. Und das ohne Wenn und Aber, ohne irgendwelches Kleingedrucktes, ohne dass es auf der Medaille doch dann noch eine Rückseite gibt. Nein! Ohne Tränen, ohne Angst, ohne Vergänglichkeit und Tod, ohne irgendein Leid, ohne Sünde und ohne Versuchung, ohne eine Schlange, die es angeblich in jedem Paradies gibt, da gibt es keine Schlange mehr. Und wer sich die Vielfalt in dieser Welt, in dieser Schöpfung ansieht, der kann doch wirklich nicht auf die Idee kommen, dass es in der Ewigkeit langweilig, eintönig und spröde werden könnte. Dass wir gelangweilt irgendwo auf einer Wolke sitzen und dann Halleluja vor uns hinbrummen. Das ist eine der dümmsten und ich finde auch der gotteslästerlichsten Vorstellungen über den Himmel. So wird es nicht sein. Gott ist doch kein langweiliger, Gott ist doch kein stumpfsinniger Gott. Gott ist ein aktiver, ein vielfältiger, ein schöpferischer Gott. Wenn schon diese Erde so schön und vielfältig ist, wie wird der Himmel grandios schön sein? Voller unglaublich schöner Überraschungen. Das Leben in der neuen Welt bedeutet ganz gewiss auch für dich nicht Langeweile. Ein Kapitel später, in Kapitel 22, Vers 5, wird das genau beschrieben. Da steht, wir werden... Dort steht im Griechischen Basileusousin, dass der Basileus ist der König. Wir werden im Himmel königlichen. Wir werden königlich herrschen. Weil wir Kinder des Königs sind. Gott wird uns dann an seinem Auftrag beteiligen, weil er ernst damit meint. Wir werden in ganzem Umfang seine Kinder sein. Kinder, für die dann immer gilt, wie es in der Jahreslosung heißt: Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Er wird dann die Quelle unseres Lebens sein. Eine 100%ig sichere Quelle. 100% nur Leben aus seiner Qualität. Für immer umsonst. Weil wir Königskinder sind. Leute, das ist doch ein Ziel. Für immer. Himmel. Ein zweiter Gedanke. Das Ziel nicht aus dem Auge verlieren. Vor etwas über 5 Jahren bin ich zum ersten Mal ein Motocross-Rennen gefahren. Im Training war das ganz gut, aber im Rennen ist das irgendwie anders. Da gab es ein Teilstück, das war mir einfach zu schwer. Ich hatte immer Schiss, wenn ich an diesen blöden Sandberg gekommen bin. Dann musste ich mich da irgendwie hochquälen. Nach einer Stunde bin ich rein zum Tanken, wie sich das so gehört. Ich war mit meiner Kraft völlig am Ende und ich habe mir überlegt, ob ich überhaupt noch einmal rausgehe. Dann aber nach etwas über einer Stunde bin ich an diesem blöden Abschnitt endgültig stecken geblieben. Ich habe versucht, mich irgendwie rauszukämpfen, aber das Hinterrad des Motorrades hat sich immer tiefer eingegraben. Mit aller Kraft habe ich es versucht, aber ich bin nicht mehr herausgekommen. Gut, ich hätte versuchen können, das Motorrad noch mit den Händen herauszugraben, aber ich hatte genug. Ich bin abgestiegen, habe den Helm genommen, habe ihn in die Ecke gefeuert und habe mich irgendwo in den Schatten gesetzt. Es hat mir einfach gereicht. Das Rennen war für mich gelaufen. Die Zielflagge würde ich nicht sehen. Das war schon irgendwie schade. Sehr schade. Wie viele Menschen haben das so in ihrem Leben erlebt? Hingeschmissen. Resigniert. Weg ist das Ziel. Für die frühen Seefahrer war es das Schlimmste, was ihnen passieren konnte, wenn der Sextant oder der Kompass nicht richtig funktionierte. Wenn sie das Ziel aus dem Auge verloren haben, das war lebensgefährlich. Andere haben nur den Mut für das Ziel verloren. Da hat einer eine Ausbildung, ein Studium begonnen, der ist mit vollem Elan reingegangen. Aber dann wurde es ihm irgendwie zu schwer. Er hat den Mut verloren, hat hingeschmissen. Vorbei war es. Weg ist das Ziel. Manche haben die Orientierung verloren, bei einer Wanderung zum Gipfel ein Wegzeichen nicht gesehen, dann kommt Nebel auf. Bestenfalls war es nur ein Umweg. Wenn es richtig schwierig wurde, kann es lebensbedrohlich sein. Im Glauben ging und geht es vielen Menschen ähnlich, mit Elan angefangen, aber dann das Ziel aus dem Auge verloren. Da wurde anderes vielleicht wichtiger. Oder es war nur der normale Alltag, der die Sache mit Gott in den Hintergrund rücken ließ und dann immer und immer weiter nach hinten geschoben hat. Und irgendwann war es dann vorbei. Dieser Text in der Offenbarung will uns auch wachrütteln. Will uns sagen: Leute, behaltet dieses großartige Ziel bitte vor Augen. Und er sagt auch: Macht euch nichts vor, ihr seid noch nicht am Ziel angekommen. In Vers 8 spricht der Text von einem dicken Hindernis, davon, dass es Menschen gibt, die daran scheitern. Da heißt es: Schlimm, jedoch wird es denen ergehen, die sich feige zurückziehen, die den Glauben verraten,
deren Leben nicht dem entspricht, was Gott möchte, die andere umbringen, sich sexueller Ausschweifung hingeben, okkulte Praktiken ausüben oder Götzen anbeten. Auf sie und auf alle anderen, die es mit der Lüge halten, wartet der See aus Feuer und brennendem Schwefel. Und das bedeutet, auf sie wartet der zweite Tod. An dieser Stelle wird der Text so dunkel. Das wollen wir in unserer Zeit heute nicht mehr hören. Und wisst ihr, wenn es so nicht hier stehen würde, ich würde es mir nicht wagen, so etwas euch weiterzugeben. Aber wir dürfen das nicht übersehen. Zu deutlich spricht die Bibel an vielen Stellen von dieser Wirklichkeit, davon, dass es ein ewiges Verlorensein gibt. Jesus selbst sagt es im Gespräch mit Nikodemus in Johannes Kapitel 3, 18. Er sagt, wer an ihn, und er meint damit sich, glaubt, der wird nicht gerichtet. Aber dann das andere, wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohn Gottes. Ewig verloren, das ist für mich ein so schrecklicher Gedanke, das halte ich gar nicht aus. Wir sollten das ernst nehmen, nicht in der Weise, dass wir voller Angst durchs Leben gehen, nein. Wir haben noch ein großes Ziel vor Augen, wir müssen nicht voller Angst sein. Schon gar nicht, dass wir uns anderen gegenüber als Richter aufspielen. Gott ist es, der am Ende richten wird. Aber doch in der Weise, dass wir verstehen, worum es geht. In der Weihnachtszeit haben wir es ja gesungen, Christ, der Retter, ist da. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Dass er der Retter ist, bedeutet doch auch, dass wir ohne ihn verloren sind. Ohne ihn nicht am Ziel ankommen. Nicht am Ziel ankommen. Das sollten wir nicht riskieren. Lasst uns gemeinsam darauf achten, dass wir an diesem Ziel ankommen. Ein dritter und letzter Gedanke, den Dauerlauf vollenden. Damals bei meinem ersten Crossrennen hat Gott mir eine tolle Lektion für mein Leben geschenkt. Als ich so resigniert und kraftlos am Boden saß, da kam ein Streckenposten zu mir. Streckenposten interessieren sich meistens nicht dafür, wie es den Rennfahrern geht. Die finden es sogar noch lustig, wenn wir irgendwo im Dreck festhängen. Er war anders. Er fragte mich, wie es mir geht, was denn los wäre, warum ich nicht weiterfahren würde, warum ich hier sitze. Er ermutigte mich, dass ich es noch einmal versuchen sollte und fragte, ob ich etwas zu trinken will. Dann war er kurz weg, kam wieder mit 1,5 Liter Wasser zu trinken. Als nächstes half er mir, das Motorrad aus dem Sand herauszuwuchten, aber dann, die Kette war so voller Sand, dass sie gespannt war wie eine Gitarrenseite. Das hintere Rad hat sich nicht einen Millimeter bewegen lassen. Wieder hat er die entscheidende Idee. Lass uns etwas Wasser über die Kette schütten. Und ja, schon war die Kette frei. Und dann machte er mir Mut. Setz dich drauf. Fahr das Rennen zu Ende. Dieser Streckenposten war für mich im Nachhinein wie ein Engel. Ich konnte wieder auf die Maschine steigen und noch 1,5 Runden fahren. Und dann schaut euch dieses Bild an, das damals mein lieber Freund Florian Fritz fotografiert hat. Ich habe mir dieses Bild eingerahmt. Es steht in meinem Büro mit ein paar Bibelversen versehen. Zielflagge. Ich finde es ein wunderbares Bild für das Leben. Ich war nicht schnell, ich habe keinen Preis bekommen, aber ich habe die Zielflagge gesehen. Mir ist das ein Bild für mein geistliches Leben geworden. Es ist ein Bild, das die Bibel selber verwendet. Da sagt Paulus in 1. Korinther Kapitel 9, ihr kennt das doch. Von allen Läufern, die im Stadion zum Wettlauf starten, gewinnt nur einer den Siegeskranz. Lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Es geht jetzt nicht darum, dass einer von uns schneller läuft wie der andere. Worum es geht, lauft so, dass ihr gewinnt. Lauft so, dass ihr am Ende die Zielflagge erreicht. Ähnlich sagt es die Bibel an anderen Stellen. Wie kannst du so laufen, dass du die Zielflagge des Lebens am Ende sehen wirst? In Hebräer Kapitel 12 steht dazu ein wichtiger Hinweis. Da heißt es, mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Auf Jesus sehen. Nicht auf deine Kraft, nicht auf deine Möglichkeit, nicht daraus, wie toll du das im Glauben so hinbekommst. Denn in der Tat können Schwierigkeiten kommen, die wir nicht bewältigen. In der Tat wird diese Aufgabe uns total überfordern. Er hat den Glauben in uns angesteckt und nur er kann es schaffen, dass wir im Glauben durchhalten. Aber doch kann es noch immer sein, dass wir eben nicht mehr auf Jesus sehen. Dass wir es irgendwann nicht mehr schaffen, dass wir auf anderes sehen oder dass wir von Gott so enttäuscht sind, dass wir wegsehen von ihm. Ja, das gibt es. Für diesen Fall brauchst du einen Streckenposten. Einen anderen Christen, der dich fragt, was los ist. Der dich ermutigt. Der dir hilft, wenn die Kiste im Dreck ist, die Kiste wieder herauszuziehen. Der dir sagt, steig wieder auf. Halte durch. Einen Christen, der für uns glaubt und uns den nächsten Schluck Wasser holt. Der dich ermutigt, bis zum Ziel durchzuhalten. Und auch hier wird der Hebräerbrief ganz konkret, indem er uns Folgendes sagt. In Kapitel 10. Lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gott Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig, dabei zu bleiben. Das brauchen wir. Das brauchst du. Wir brauchen die anderen Christen, die uns ermutigen, bei ihm zu bleiben, dran zu bleiben, auch dann, wenn wir eigentlich schon abgestiegen sind. Übrigens, jahrhundertelang haben Christen den Tod Geburt genannt. Sie hatten dieses Ziel klar vor Augen, die Zielflagge erreichen. Das war für sie immer wichtig. Darum ging es ihnen. Ich bin mir sicher, das wird großartig sein. Und ich will euch sagen, ich freue mich darauf schon riesig, wenn wir gemeinsam durch dieses Ziel gehen werden. Das wird grandios. Gemeinsam mit Gott ewig dieses himmlische Fest feiern. Das wird grandios. Dort anzukommen, wo er sagt, wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Das ist ein gutes Ziel. Lasst uns dranbleiben. Amen.